Herzlich willkommen bei New York to Zurich, täglich der Podcast von Swissquote mit mir, Patrick Duane. Am heutigen Dienstag sieht es so aus, dass die Wall Street tatsächlich einen kräftigen Bounce sieht. Denn die Erleichterung darüber, dass auch republikanische Politiker sich hinter Fed-Chef Jerome Powell stellen, nimmt den Drohungen von Präsident Trump vom gestrigen Montag etwas den Wind aus den Segeln. Es macht sich Erleichterung breit und Buy the Dip ist auch teilweise dank guter Zahlen in der Berichtssaison Grund dafür, weshalb die Wall Street auf breiter Flur heute mit grünen Vorzeichen unterwegs ist. Der Bitcoin erobert die 90.000 Dollar Marke zurück. Da die Investoren momentan im Rahmen des schwächelnden Dollars, der ja bis auf 1,15 Euro gefallen war, möglicherweise den Bitcoin als Alternative begreifen könnte. Was an Zahlen sonst noch vorbörslich gemeldet wurde und was wichtig ist, darüber spreche ich jetzt. Am heutigen Dienstag sehen wir eine breite Erholung an der Wall Street und auch der Bitcoin kann über die Marke von 90.000 Dollar zulegen, denn er wird mehr und mehr von den Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmern als Reserve, Alternative zum Gold gesehen, für den schwachen Dollar. Der Dollar sinkt bis auf 1,15 Euro im Low, der hat sich von da jetzt ein bisschen erholt, aber insgesamt die Messlatte ziemlich niedrig. Und man hat tatsächlich nicht nur das Gold im Future im Juni über die 3.500 Dollar Marke gehievt und damit ein neues Allzeithoch insgesamt heute als Konsequenz feiern dürfen. Nein, man hat auch den Bitcoin wiederentdeckt seitens vor allen Dingen der jüngeren, agilen Anlegerinnen und Anleger als möglicherweise Alternative und als, ja, wie soll ich sagen, sicherer Hafen, zumindest für den kurzfristigen Moment. Wichtig zudem heute die Verhandlungen zwischen J.D. Vance und Modi, Indiens Präsidenten, wo man versucht, tatsächlich ein Handelsabkommen hinzubekommen. Die Bilder, die über die Ticker liefen und über die Schirme, sie waren positiv und dementsprechend das Narrativ insgesamt auch, sodass man möglicherweise zu einer Einigung kommen wird, um dann etwas Positives zu verkünden. Das ist zumindest die Hoffnung der meisten Marktteilnehmer. Zum Zweiten hat Frank Lucas, seines Zeichens der Chef einer Taskforce, die sich mit der Unabhängigkeit der Fed auf Seiten der Republikaner beschäftigt, zu Wort gemeldet und hat sich ganz bewusst hinter Fed-Chef Jerome Powell und die Unabhängigkeit der Fed gestellt und nochmal betont, wie wichtig diese ist für das Finanzsystem und für die Vereinigten Staaten, damit diese Verwerfung, die wir gestern gesehen haben, nachdem Donald Trump auf Truth Social ja gepostet hatte, dass Jerome Powell jetzt nun mal endlich die Zinsen senken soll und dieser ein langsamer Verlierer wäre, da hat man sich seitens dieses republikanischen Kongressabgeordneten klar positioniert und damit für den Moment zumindest mal den Befürchtungen einer vorzeitigen Entlassung von Jerome Powell den Wind aus den Segeln genommen und die Marktteilnehmer aller Orten beruhigt. Gleichzeitig sehen wir, dass die Marke im S&P bei 5.100 Punkten gehalten hat, wenngleich man ehrlicherweise sagen müssen, dass die 200-Tage-Linie ja schon etwas weiter entfernt ist und man aber jetzt zumindest auf Basis dieses 200-Wochenschnitts die Möglichkeit hat, der liegt so ungefähr bei 4.800, wieder mal so in Richtung 5.400 möglicherweise im S&P nach oben zu klettern, um diesen Gap zu schließen, der in den letzten Wochen sich aufgetan hat durch diese erratische Zollpolitik Donald Trumps. Das Wichtige ist in diesen Zeiten ist, dass man tatsächlich mit einem diversifizierten Portfolio aufwartet, also Beimischung, guckt, welche Unternehmen bieten attraktive Möglichkeiten, sind möglicherweise von potenziellen Zöllen und Gegenzöllen ausgenommen und werden nicht zerrieben in einem Handelskonflikt. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass man tatsächlich auch wieder nach Größe gucken sollte in diesem Anlageumfeld und möglicherweise auch Gold und Anleihen ins Portfolio aufnehmen könnte. Denn die Gewissheiten der letzten Jahre in Sachen Amerika hat Donald Trump alleine in den letzten Wochen pulverisiert. Die Gewissheit nämlich, dass es einen festen Dollar gibt, dass ein MSCI World oder ähnliche ETFs No-Brainer sind, indem man einfach nur Long-Only unterwegs ist, auch bei den Magnificent Seven beispielsweise. Das hat alles tatsächlich viele Rückschritte erlitten, viel Gegenwind und man musste relativ viel federn lassen, wenn man diese Strategie, die so gut lange Jahre funktioniert hat, jetzt einfach so bedingungslos weitergefahren hätte. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass die Professionalisierung der Trump-Administration nicht nur von Donald Trump insgesamt tatsächlich sehr zu wünschen übrig lässt und die Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer am Finanz- und Kapitalmarkt puzzled zurücklässt, also mit großen Fragezeichen. Denn was genau ist jetzt nochmal die Strategie von Donald Trump und seinem Team? Er hat, wenn man Straßenumfragen sich anschaut in Social Media in der amerikanischen Bevölkerung, dann wissen ein Großteil der Amerikanerinnen und Amerikanerinnen gar nicht, dass die Zölle vor allen Dingen sie treffen und eben nicht gezahlt werden von ausländischen Unternehmen beziehungsweise von ausländischen Staaten. Und diese Ungewissheit, gleichzeitig die Pulverisierung der 401k-Accounts und Sparbücher und Depots, hat dazu geführt, dass die Ernüchterung seitens der amerikanischen Wählerinnen und Wähler, die alle Trump ihre Stimme gegeben hat, in den letzten Tagen und Wochen zugenommen hatte. Also Donald Trump, er kann nicht einfach so weitermachen. Das ist das eine. Gleichzeitig gibt es auch viele andere Schauplätze, Kriegsschauplätze, um genau zu sein. Und damit ein Blick kurz in die Ukraine. Denn Russland, Wladimir Putin als Präsident nach der gestrigen Osterruhe hat angeboten, möglicherweise weiter einen Pfad der bilateralen Gespräche zu beschreiten. Er macht also vorsichtige Versuche, nachdem die amerikanische Administration nochmals betont hatte, dass ihre Zündschnur kürzer wird und die Zeit davonläuft. Und das kann für Putin möglicherweise auch bedeuten, dass die USA, um das Ganze abzukürzen, nicht nur Putin Zugeständnisse machen und Russland, sondern möglicherweise sogar auch der Ukraine nochmal unter die Arme greifen. Das weiß man in diesem von Schlagzeilen geprägten Umfeld von Donald Trump aktuell nicht so wirklich, und die jeweiligen Verhandler, die unterwegs sind, sie loten natürlich aus, was geht. Gleichzeitig soll diese Woche dann das Abkommen zwischen den USA und der Ukraine mal wieder, muss man tatsächlich sagen, konkretere Züge annehmen. Und bis dahin trösten wir uns diese Woche mit der Berichtssaison. Da war ja noch was. Genau, Unternehmensnachrichten, die wir hier die ganze Zeit sehen. Heute Abend, das kann ich gleich vorwegnehmen, nach Börsenschluss kommen die Zahlen von Tesla. Aber auch vorbörslich gab es einiges, was zu berichten ist. Novo Nordisk beispielsweise heute als Aktie im europäischen Markt unter Druck, denn Eli Lilly hat in Sachen Adipositas-Medikament eine Pille präsentiert und Studien dazu, die sich wirklich sehen lassen können, und die Konkurrenz im Abnehmmarkt, sie wird größer. Dementsprechend Novo Nordisk heute im Rückwärtsgang. Gleichzeitig ist es so, dass auf Unternehmenssicht weitere Meldungen über die Ticker liefen heute. Vorbörslich gab es eine Reihe von Zahlen und Meldungen aus dem asiatischen Raum unter anderem, und die finde ich relativ bemerkenswert. CATL hat eine Pläne zu einem Börsengang nochmal konkretisiert. Man möchte bis zu 5 Milliarden Euro einsammeln, um weiter ein Werk und in Werke und in Standorte in Europa zu investieren. Gleichzeitig hat man bekannt gegeben, dass man technologisch und in Sachen Innovation einen nächsten großen Schritt gemacht hat mit einer Batterie, die es schafft, innerhalb von nur 5 Minuten Ladezeit eine Reichweite von bis zu 520 Kilometern zu ermöglichen. Und damit lässt man die Konkurrenz um BYD hinter sich. Gleichzeitig hat General Motors nochmal bekannt gegeben, dass man in Sachen Verlagerung des Standortes von Mexiko nach Amerika es zumindest für den Moment nicht eilig hat. Man erhofft sich tatsächlich im Rahmen von Verhandlungen Spielraum seitens der amerikanischen Administration. Und Tesla hat in China das 0% Kreditangebot ausgeweitet, um Konsumentinnen und Konsumenten auch die Autos schmackhaft zu machen. Das wird natürlich sich vor allen Dingen im nächsten Quartal, und da bin ich auf den Ausblick heute Abend dann bei den Tesla-Zahlen gespannt, auf die Marge weiter negativ auswirken. Bei Boeing gibt es eine Meldung, dass man sich in fortgeschrittenen Gesprächen befindet über den Verkauf der Jepsen-Einheit an Thoma Bravo. So ein Bloomberg-Artikel. Es geht um elektronische Kartierungen und Navigationssoftware etc. im Bereich. Boeing braucht natürlich Liquidität und versucht, wie man sich von vielleicht möglicherweise nicht so zum Kerngeschäft gehörenden Unternehmensteilen trennen kann. Bei Amazon hat Wells Fargo mitgeteilt, dass sie davon ausgehen, so die Analysten, dass möglicherweise die Aktivitäten bei der Vermietung von Rechenzentren etwas zurückgehen könnte auf der einen Seite. Möglicherweise man auch in die Fußstapfen von Microsoft treten könnte, weitere Ausgaben im AI-Universum etwas zu kürzen. Google wiederum sieht sich Problemen mit dem Justizministerium der Vereinigten Staaten konfrontiert, die anstreben und eine Kartellklage in Sachen Suchmaschine anzustreben. Es geht darum, dass die Suchmaschinendominanz von Google einfach zu groß ist, so die Aufsichtsbehörden. Und möglicherweise könnte, um dem Ganzen etwas entgegenzuwirken, ein möglicher Chrome-Verkauf ins Hause stehen. Gleichzeitig, und da liest sich ja doch deutlicher ab, dass möglicherweise gleich das nächste Problem Google ins Haus stehen könnte, hat man, um die Gemini AI App auf Samsung-Geräten vorinstalliert zu haben, eine Menge Geld in die Hand genommen. Auch da wieder droht möglicherweise Ungemach. Das scheint an dieser Stelle relativ vorprogrammiert zu sein. Genauso wie der Ärger, den Uber hat. Denn man hat es bei der Veränderung von Abonnements den Kunden laut FTC unnötig schwer gemacht, das Ganze zu kündigen oder Gebühren, die angeblich nicht erhoben werden sollten, diese zurückzudrehen. Das wird alles sehr verkompliziert, so die FTC. Dementsprechend möchte man so einen Artikel möglicherweise die erhöhten Kosten für die Verbraucher eindämmen, und zwar mit einer Klage. Bei Genuine Parts gab es Zahlen. Man hat ein Ergebnis pro Aktie von $1.75 vermeldet, wobei die Vergleichszahlen etwas schwächer ausfielen als zunächst erwartet. Die Prognose für das Gesamtjahr allerdings, sie bleibt erhalten, weshalb auch daraus erklärt, dass die Aktie heute positiv unterwegs ist, genauso wie die von Devon. Man hat vor allen Dingen bei den Margen und bei der Kapitaleffizienz nochmal positiv einen draufpacken können und den Free Cashflow um ca. 1 Milliarde anheben. Die Aktie gewinnt um die 5%. Bei Moody's und MSCI sieht es beim Zahlenwerk insgesamt nicht ganz so gut aus, zwar leicht über den Erwartungen, was das Quartal betrifft, aber die Gesamtjahresprognose bleibt bestehen, was darauf schließen lässt, dass möglicherweise so der Ausblick etwas negativer sein könnte und etwas Ungemach und Gegenwind drohen könnte. Bei Northrop Grumman verfehlte man die Erwartung deutlich. Es ging um eine Sonderabschreibung, die den Gewinn die Aktie hat auf $3.32 einschmelzen lassen gegenüber den erwarteten $6.28. Und selbst ohne diese Sonderabschreibung blieb der Gewinn je Aktie etwas unter den Erwartungen zurück. Der Auftragsbestand und der Cashflow, was die Prognose betrifft, blieben zwar gleichbleibend, allerdings hat man den Gewinn je Aktie auf Jahressicht etwas zurückgenommen. Dementsprechend verliert die Aktie doch eher deutlich. Bei 3M, dem Unternehmen, hat man ein besseres Ergebnis pro Aktie mit $1.88 hingelegt. Auch beim Umsatzwachstum konnte das Unternehmen überzeugen, die Aktie kann davon profitieren. Genauso wie GE Aerospace eine deutliche Verbesserung beim operativen Gewinn um knapp 24% und Auftragseingänge, vor allem im B2B-Geschäft, haben tatsächlich sich als robust erwiesen und der Auftragsbestand von über 140 Milliarden US-Dollar hat Rückenwind am heutigen Tag verliehen. Bei Verizon verliert man Boden gegenüber T-Mobile US und der Konkurrenz, vor allen Dingen im Bereich von Postpaid-Kunden. Da hat man mit 289.000 Kundenverträgen rückläufige Entwicklungen zu verkraften. Die Aktie verliert doch deutlicher. Auf Seiten der Analysten gab es Abstufungen bei Texas Instruments, Seiten Barclays. Man sieht vor allen Dingen lokale Chip-Produzenten im Vorteil in den lokalen Märkten und die Zölle als Grund für enormen Gegenwind, ebenso bei Macy's und bei UPS. Bei ServiceNow, die diese Woche noch Zahlen vorlegen werden, gab es zumindest weiterhin positive Einschätzungen seitens von BMO. Man hat zwar das Kursziel gesenkt, aber die Aktie weiter auf Outperform belassen. Canaccord ebenso. Das Kursziel zwar deutlich runtergenommen von $1,275 auf $900, aber man bleibt bei der Kaufempfehlung, denn man sieht kurzfristig zwar einen gewissen Rücklauf, aber gewisse Perspektiven und eine langfristige Chance. Bei Nvidia hat die Bank of America das Kursziel gesenkt von $160 auf $150. Auch die Deutsche Bank haben die Aktie eingestuft mit $125, das Kursziel leicht runtergenommen mit $135. Man sieht gewisse China-Risiken und die Entwicklung muss man genau beobachten. Allerdings im aktuellen Kurs, der unter $100 war, jetzt gestern hat man das Ganze eingepreist. Dementsprechend könnte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle die niedrigen Kurse für Einstiege nutzen. Und bei Eli Lilly hat Cantor Fitzgerald basierend auf den guten Resultaten von Mounjaro seine Erwartungen, was das Medikament nochmal im Adipositas-Segment betrifft, nach oben angenommen. genommen und sieht jetzt ein Wachstum bis 2030 um 85% und eine sehr gute Positionierung im Diabetesmarkt und ist dementsprechend positiv für die Aktie. Wie gesagt, heute Abend kommen dann die Tesla-Zahlen. Ich bin gespannt, werde das für Sie dann morgen hier weiter einordnen und genauer anschauen. Ich wünsche Ihnen für den Moment einen guten Handelstag und gute Kurse. Bis morgen.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.